Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt für den Teil 2 wieder hier mit Anna Janssen von der psychotherapeutischen Beratungsstelle und möchten uns jetzt noch ein bisschen explizit über psychische Erkrankungen unterhalten. Meistens wird das Thema ja immer noch so als Nischenthema behandelt. Wir wollen dem Ganzen hier mehr Raum geben und damit auch zeigen, dass es alle etwas angeht. Dass es gesamtgesellschaftlich nicht auf den Bereich des Privaten reduziert werden sollte. Und zum Einstieg mal ein paar Zahlen. Bei der Healthy Campus Umfrage 2019 haben 29% der Studierenden, die teilgenommen haben, angegeben, Symptome von Depressivität zu haben. Knapp 30% meinten außerdem, sie fühlen sich durch Symptome einer Angststörung belastet, zum Beispiel durch Nervosität und Sorgen. 16% beschreiben Symptome einer sozialen Phobie. Das sind doch erstaunlich hohe Zahlen. Ja, Sie haben ja schon erklärt, wie Menschen mit psychischen Problemen bei der PBS Unterstützung kriegen können, wenn wir uns jetzt quasi der anderen Seite zuwenden. Wie sollte man sich gegenüber nahestehenden Personen verhalten, denen es psychisch nicht gut geht?
Ich würde da in erster Linie empfehlen, das anzusprechen. Das heißt, wir beobachten was bei unserem Gegenüber und das ist ja was, wo wir dann Vermutungen darüber anstellen, aber nichts, was wir mit Gewissheit dann wahrscheinlich in dem Moment wissen, es sei denn, die Person hat vielleicht schon was geäußert. Und da würde ich als erstes empfehlen, das einfach mal anzusprechen und nachzufragen. Dass man da sagt, ich habe da so das Gefühl, mir ist da was aufgefallen, ich habe das und das beobachtet. Ist es so bei dir? Wie empfindest du das denn? Das heißt, dass man erstmal ganz offen nachfragt und dann auch ein offenes Angebot ausspricht, kann ich dich unterstützen? Und wenn ja, wie kann ich dich unterstützen? Das heißt, das wäre so die erste Nachfrage, mal anzusprechen, was man beobachtet hat und dann die Unterstützung anzubieten, bevor man ganz viele Hypothesen schon gebildet hat und schon vielleicht zum Endergebnis gekommen ist und schon die beste Idee hat, was man tun kann. Und das will vielleicht das Gegenüber gar nicht. Deswegen würde ich da erstmal nachfragen. Dann finde ich es ganz wichtig, dass man grundsätzlich auch versucht, Geduld zu haben. Also, dass man erstmal versucht, ein bisschen ruhig zu bleiben mit dem Gegenüber und auch versucht, nicht direkt alles auf sich zu beziehen. Also zum Beispiel auch, wenn jetzt die Problematik in der Partnerschaft auftreten sollte, dass zum Beispiel mein Partner psychisch belastet ist, da kann es ja ganz schnell passieren, dass in so einer Beziehungsdynamik sich das dann ganz schnell hochsteigert, wenn ich dann anfange, das sehr stark auf mich zu attribuieren. Und da würde ich eher empfehlen, ein bisschen ruhiger zu bleiben und das vielleicht in solchen Momenten, wenn ich merke, mein Partner ist jetzt ganz anders als sonst, das erstmal nicht auf mich zu beziehen. Es gibt dann die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich weiß jetzt so ungefähr, mein Gegenüber hat mir verraten, worum es geht, dass man sich dann auch über Symptome informieren kann, mal ein bisschen nachlesen kann, vielleicht auch mal, es gibt ja auch so Fachratgeber, auch gezielt für Angehörige, dass man da vielleicht nochmal nachliest. Und es gibt ja immer die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Vorschläge macht fürs Gegenüber, was man sich vorstellen könnte, was hilft. Also zum Beispiel auch, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt doch eine professionellere Unterstützung auch nötig, dass man das versucht anzusprechen, dass man vielleicht die Person zum Arzt begleitet, Unterstützung sucht oder auch zum Beispiel an der Uni die Beratungsstelle aufsucht. Es ist aber auch wichtig, auf der anderen Seite zu gucken, dass man nur unterstützen kann, also nur jemand anderen unterstützen kann, wenn es einem selber auch gut geht. Das heißt, da ist es wichtig auch zu gucken, was kann ich denn für mich selber tun, dass ich stabil bleibe? Und da ist dann auch wichtig zu gucken, an welcher Stelle ziehe ich denn meine Grenze? Also ich kann ja nicht endlos Verantwortung für jemand anderen übernehmen. Ich kann zwar unterstützen, ich kann Angebote machen. Im Endeffekt bleibt es aber immer beim Gegenüber, was diese Person annehmen möchte. Und ich glaube, dann ist es auch, kann es auch notwendig sein, teilweise, wenn man merkt, das ist eine Situation, die überfordert mich, ich würde gern mehr helfen, ich komme nicht weiter, wir sind da nicht auf einer Wellenlänge, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dann für sich selber auch Unterstützung sich einfach zu holen.
Was wären denn so Symptome, die man vielleicht auch an sich selber feststellt, die gegebenenfalls auch typisch quasi für Studierende sind, quasi so Alarmsignale, wo man überlegen kann, sich Hilfe zu suchen? Und wie ist das bei der Beratungsstelle? Gibt es da irgendwie so ein Mindestmaß, wie schlecht es einem gehen muss? Oder kann man sich quasi auch mit kleineren Problemen, wo man jetzt vielleicht vermutet, dass das nicht unbedingt direkt eine psychische Erkrankung sind, aber beispielsweise, wenn man generell einfach Probleme mit dem Studium hat oder auch in seinem sozialen Umfeld, mit denen man sich eben melden kann.
Sie dürfen mit allem zu uns kommen. Das heißt, da muss man nicht schon vorher nachgeforscht haben, was ist es denn, sobald eine Belastung da ist, sobald es einem nicht gut geht, sobald man sich Unterstützung wünscht, darf man gerne zu uns kommen. Da gibt es keine Abstufung. Und wir sind ja gezielt auch wirklich für alle Studierenden da, indem wir dann auch am Anfang unterstützen und gucken, die Problematik so ein bisschen sortieren und zu gucken, in welchem Bereich geht's denn. Ne? Das heißt, Sie müssen gar keine Vorarbeit leisten. Sie kommen zu uns und wir gucken dann zusammen drauf. Genau, die andere Frage war ja so ein bisschen in die Richtung, woran merke ich denn, dass sich was verändert?
Genau.
Genau, das ist auch wieder total individuell. Kommt so ein bisschen auf den Problembereich drauf an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die depressiven Verstimmungen gucken würden, da wären solche Veränderungen, gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Motivationsschwierigkeiten, dass einem Dinge nicht mehr so viel Spaß machen wie früher, also zum Beispiel Hobbys, die man gern gemacht hat, dass die einem nicht mehr so richtig erfüllen, dass man da nicht mehr so richtig Lust zu hat. Und das sind so die Hauptsymptome, die zum Beispiel bei einer depressiven Episode auftreten können. Die sollten auch über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen vorliegen. Das heißt, das sind nicht nur so punktuelle Einbrüche, die anlassbezogen sind, wo man auch wieder sagen würde, es ist eine Anpassungsreaktion, das ist nachvollziehbar, sondern die über eine längere Zeit anhalten. Und dann kann man auch gucken, zum Beispiel, wie viele Untersymptome gibt es da noch. Also Schlafprobleme, Appetitschwierigkeiten, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisprobleme, Libidoverlust, Gedanken daran, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Das heißt, es ist eine ganz breite Facette. Ich denke, wenn man es so noch ein bisschen allgemeiner wiederhalten würde, so wie du es eben gefragt hast, geht es eher so in den Bereich, dass man sagt, ich merke eine deutliche Abweichung zu dem, wie ich normalerweise bin. Und das über einen Zeitraum, wo man nicht sagt, okay, das ist jetzt eine kurze Phase, weil es gab auch wirklich gerade ein auslösendes Ereignis. Ich habe mich mit meiner Freundin gestritten. Ich bin durch eine Prüfung gefallen. Da ist ja auch eine Anpassungsreaktion wieder normal. Sondern dann wirklich, dass man merkt, ich erkenne mich gerade gar nicht mehr wieder. Ich schlafe viel schlechter. Ich will mich nur noch zurückziehen. Mir wird alles viel zu viel. Ich fühle mich ständig gestresst, obwohl ich vielleicht auch Ruhezeiten zwischendrin habe oder in den Ruhezeiten habe ich gar keine Lust mehr, meine Hobbys zu machen, sondern will mich eigentlich nur zurückziehen. Das könnten vielleicht so allgemeinere Zeichen auch sein.
Gibt es auch bestimmte Vorurteile, die Menschen, die in ihre Beratung kommen, selbst haben? Vielleicht Ängste, wie das denn wird, die sie vielleicht jetzt ein bisschen entkräften können?
Mhm. Tatsächlich ist das schon so ein Punkt, den ich auch häufiger erlebe, wenn ich am Ende des Erstgespräches nachfrage, wie war es denn für sie, wie haben sie es erlebt, dass mir da viele berichten, ja, ich hatte am Anfang schon Bedenken, was kommt da eigentlich auf mich zu, was ist das, wie sieht es da aus, wo ich hingehe, was ist das für eine Person, wie wird die auf mich reagieren? Wir müssen uns ja schon auch vorstellen, die Studierenden, die zu uns kommen, die erzählen ja sehr persönliche Themen auch, ne? Und sehr persönliche Themen, die will man ja auch sicher irgendwo wissen. Da will man ja auch nicht, dass dann das Gegenüber vielleicht da unempathisch drauf reagiert. Das heißt, das sind schon so Befürchtungen, die mit dabei sind. Und dass viele aber nach dem ersten Gespräch sagen mir dann, ja, es war ganz anders, die Bedenken, die waren gar nicht so notwendig, jetzt habe ich es einmal gesehen. Das heißt, ich glaube, da könnte man schon so ein bisschen aufklären, wie ich das am Anfang auch im ersten Teil gemacht hatte, wie sie denn so das Erstgespräch oder wie sieht es bei uns in der Beratungsstelle so ein bisschen aus, wie ist der Ablauf? Ich glaube, so ein bisschen Nervosität, die gehört auch mit dazu, wenn man sich in so ein neues Gespräch mit reinbegibt.
Gibt es dann auch so Stigmata von außen, unter denen die Betroffenen zu leiden haben?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Studierenden allgemein, dass das schon auch eine Gruppe von Menschen ist, die sehr offen sind und die auch versuchen, da aufmerksam zu sein, wenig zu stigmatisieren. Das ist so das, was ich erlebe, dass ich schon das Gefühl habe, da ist so ein bisschen der Unterschied und auch, dass sich da so ein bisschen was auch entwickelt. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, dass es so ein bisschen jetzt eine Veränderung auch nochmal gibt in unserer Gesellschaft. Was ich ganz spannend fand, jetzt unabhängig von der Beratungsstelle in der Zeit, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, da hatte ich ganz viele Patienten und Patientinnen, die dann kamen und gesagt haben, ich bin so häufig hier in dieser Psychiatrie vorbeigekommen und habe immer gedacht, hier sind ja nur die Verrückten und jetzt bin ich selber hier. Und es ist ganz anders. Und das finde ich total spannend, weil das ist ja schon auch sowas, wo wir, glaube ich, gesellschaftlich so eine Vorstellung haben, was bedeutet denn, psychisch krank zu sein, Also auch, ne, gleichgesetzt mit diese Vorstellung von, das sind verrückte Menschen in Anführungszeichen. Und dann auch nochmal selber Erfahrungen zu machen, dass man selber in Belastungssituationen ja reinkommen kann im Leben. Da ist ja niemand vorgefeit, dass es ihm mal schlechter geht oder ihr mal schlechter geht. Und dass es aber dann einen Unterschied macht, wenn man sich dann Hilfe und Unterstützung sucht und eigenes Erfahrungswissen aufsammelt, dass man dann merkt, es ist ja vielleicht nochmal ganz anders und Erfahrungen da auch revidiert werden können.
Sie hatten jetzt ein Beispiel schon genannt, dass psychisch Kranke vielleicht als verrückt oder so abgestempelt werden. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung hier für das Gespräch mit verschiedenen Leuten geredet und herauskristallisiert hat sich, dass Stigmatisierung oder auch Tabuisierung des Themas psychische Erkrankungen ein super wichtiger Teilaspekt ist. Mhm. Wenn Sie noch mal näher beschreiben, was gibt es denn sonst noch quasi für Vorurteile oder Stigmata? Und wie würden Sie die entkräften?
Tatsächlich ist das, glaube ich, auch ganz breit gefächert. Ne? Ich glaube, viel ist so ein bisschen, wenn wir uns versuchen, ein Bild über Themen zu machen, wo wir vielleicht bisher gar keine Berührungspunkte für hatten. Ne? Und da wieder dieser Punkt, ich glaube, da ist sehr viel auch so bei uns im Alltag geprägt, zum Beispiel über Filme. Ne? Das heißt, wenn wir überlegen, psychische Beeinträchtigungen, dann sind so, da gibt es auch bestimmte Bilder, die bei uns im Kopf aufploppen. Und da gibt es teilweise ja Filme, die wir uns vorstellen, die einfach schon total veraltet sind und die mit der Realität auch nichts mehr zu tun haben. Das heißt, da glaube ich schon, dass da ziemlich viel auseinanderklafft. Und dass ich aber auf der anderen Seite auch merke, dass da unsere Gesellschaft auch einfach auch offener wird. Ne? Also, dass sich da schon so ein bisschen was verändert. Ich glaube, das Schwierige ist größtenteils, dass Erkrankte da ja in dem Moment auch keine Lobby haben. Ne? Das heißt, die gehen ja auch nirgendwo hin, stellen sich auf die Straße, weil sie sagen, das ist was so Privates, das möchte ich nicht so öffentlich tragen. Und ich glaube, dadurch haben wir so ein bisschen die Schwierigkeit, die sich aber jetzt immer mehr auch verändert, dass ich auch merke, das wird immer mehr auch ein Thema, wo sich darüber ausgetauscht wird. Zum Beispiel bei unseren Studierenden ist es so, dass wir, also wir evaluieren unsere Beratung auch am Ende und fragen dann auch so ein bisschen, wie sind sie denn auf uns gekommen? Und tatsächlich, die meisten geben an Empfehlung durch andere. Und das finde ich ganz spannend, weil es ist ja schon dann scheinbar so, dass da viele untereinander auch drüber sprechen. Ne? Also ich hatte da eine Problematik, ich habe mir Unterstützung gesucht, es hat mir irgendwie geholfen, dass sich das schon auch so ein bisschen verändert jetzt in der letzten Zeit. Wir versuchen immer so ein bisschen auch weiter aufzuklären, weil ich glaube, das ist das, was wir auch allgemein mehr brauchen, dass man so ein bisschen mehr Aufklärung mit reinbringt. Es gab jetzt ein sehr schönes Projekt von der Psychologie hier in Mainz. Da war ein klinisches Seminar, die haben zum Beispiel so einen Instagram-Account erstellt. Und da haben die auch immer wieder so ein bisschen aufgeführt, was sind denn so Vorurteile oder was ist denn so breites Denken und haben da quasi nochmal das Wissen gegengesetzt. Genau, das wäre zum Beispiel sowas, wo man nochmal so ein bisschen mit gegen angehen kann. Wir hatten zum Beispiel auch letztes Jahr auf dem Campus einen Stand zum World Mental Health Day. Das ist dann auch nochmal so eine Aktion gewesen, um das ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, weil es ist tatsächlich so, dass jeder und jede fünfte Studierende betroffen ist. Und das ist ja schon doch auch keine unerhebliche Menge.
Also Sie würden sagen, prinzipiell ist es wichtig, dass mehr Menschen sich informieren und Vorurteile quasi überwunden werden. Ja.
Vor allem durch Wissensvermittlung. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich ein großer Punkt. Und ich glaube, dass da auch Prävention ganz wichtig ist. Also dass man auch frühzeitig anfängt, über solche Themen zu sprechen. Mhm. Dass es immer wieder zum Beispiel auch in den Schulen schon Projekte gibt. Wir hatten zum Beispiel auch mal ein Projekt aus einer Schulgruppe, die haben sich auch verschiedene Anlaufstellen angeguckt und die waren auch bei uns in der Beratungsstelle mit ihrer Schulklasse.
Sehr schön.
Und da gibt es schon auch, glaube ich, sehr viele schöne Präventionsprojekte, die auch wirklich früh anfangen, weil ich glaube, auch wenn man von Anfang an in der Erziehung auch immer wieder darauf hinweist, dass es einfach Stellen im Leben gehen kann, wo es einem nicht gut geht oder wo es anderen Menschen nicht gut geht, wo man Unterstützung braucht, wie man damit umgehen kann, ob weil man vielleicht mehr Unterstützung braucht oder professionellere Unterstützung braucht, dass je offen und je früher darüber geredet wird, desto eher sich dann auch so ein Wandel noch weiter vollziehen kann.
Mhm. Können Sie Beispiele dafür geben? Sie haben ja eben schon diesen Instagram-Account angesprochen, wo man sich vielleicht auch generell informieren kann über verschiedene psychische Erkrankungen, wo man auch vielleicht seriöse Informationen vor allem finden kann.
Mhm. Genau, also es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel auch über die Seite der Bundespsychotherapeutenkammer sich zu informieren, wenn es darum geht, auch was gibt es für Behandlungsformen, was gibt es für Richtlinien. Bei verschiedenen Berufsverbänden der Psychologen kann man sich gut erkundigen.
Was Menschen, die psychische Probleme oder psychische Erkrankungen haben, öfters hören müssen, zum Beispiel wenn es Richtung Angst oder Zwang geht, ist sowas wie, stell dich nicht so an oder hör einfach auf, drüber nachzudenken. Mhm. Wie können diese Menschen dem begegnen?
Mhm. Ich finde, das ist erstmal eine total verletzende Aussage, mhm. ne? Weil wir gehen ja davon aus, dass dieser Mensch, wo einfach die Problematik besteht, also zum Beispiel ein Zwang oder eine Angst, das ist ja nichts, was absichtlich gemacht wird. Und wenn man das einfach mal so ausstellen könnte, würden wir davon ausgehen, dass die Person das auch schon längst für sich beendet hätte. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man das dem Gegenüber auch nochmal zurückgibt und sagt, ne, das ist eine Aussage, die empfinde ich gerade nicht als hilfreich. Mhm. Also, dass man eher versucht, nochmal diese Aussage zurückzugeben. Mhm. Und ich denke, da kommt es aber auch immer so ein bisschen auf die Situation und auf das Gegenüber drauf an. Ne? Das heißt, wer ist das, der gerade oder die gerade zu mir spricht? Und je nach Situation würde ich dann auch immer empfehlen, vielleicht ein bisschen anders zu reagieren. Na, je nachdem, wo das gerade ist. Ich denke, es ist aber trotzdem immer wichtig, da auch eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das empfinde ich gerade nicht als hilfreich. Und dann ist so ein bisschen die Frage, möchte ich weiter in die Diskussion einsteigen und noch mehr über mich berichten, um ein bisschen mehr Wissen mit der anderen Person zu teilen? Oder geht die andere Person das vielleicht gar nicht an? Dann kann man es auch einfach so stehen lassen. Ich glaube, es ist häufig so ein Punkt, diese Aussagen, die kommen, meistens wahrscheinlich auch eher aus einem guten Willen heraus. Ne? Also ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, das ist vielleicht auch so ein Versuch, das Gegenüber zu unterstützen. Es ist leider ein Versuch, der vielleicht nicht so richtig gut funktioniert, weil er doch sehr verletzend beim Gegenüber ankommt. Und da glaube ich auch wieder, dass es eher so ein bisschen auch an dem fehlenden Wissen der Person liegt, dass es einfach nichts ist, was man einfach so abschalten kann. Und dass ich da auch, das finde, dass man da teilweise auch gucken kann, das ist ja auch eine Selbstoffenbarung. Also wenn ich jemandem sage, stell dich mal nicht so an, dann ist das ja auch eine Selbstoffenbarung über die Person, die das sagt. Ne? Also zum Beispiel, ich habe da nicht genug Wissen oder ich denke, das kann man einfach so überwinden. Oder keine Ahnung, was auch immer die Person in ihrem Leben alles bereits mitbekommen hat, wie sie ihre Urteile fällt. Das heißt, das wäre auch was, wenn ich als Betroffene das hören würde, dass ich mir dann überlegen könnte, okay, das, was du mir gerade gesagt hast, das sagt einiges über dich selber auch aus, diese Rückmeldung zu bekommen. Und dann, glaube ich, ist es manchmal auch sinnvoll, sich dann vielleicht auch ein bisschen zu distanzieren. Vielleicht ist es auch eine Person, die mir generell nicht gut tut, weil ich häufiger solche Ratschläge bekomme. Mhm. Also ich würde versuchen anzusprechen und zu sagen, das ist nicht hilfreich, bitte unterlass das. Und dass es da vielleicht dann auch eher nochmal darum geht, wenn man merkt, ich komme bei dieser Person nicht weiter, dass man sich andere Ansprechpartner sucht.
Wie kann denn andererseits mit Menschen umgegangen werden, die jetzt Angst- oder Zwangsstörungen haben? Also einfach Bekannte, anstatt dass man ihnen eben sagt, stell dich nicht so an.
Ich glaube, da wäre ich wieder so ein bisschen bei dem Punkt, den wir früher schon mal gesagt haben, ne? Dass man einfach ganz offen nachfragt. Ne? Also, dass man die Beobachtung teilt, dass man sagt, was einem aufgefallen ist, dass man sich gefragt hat, ob es der Person gut geht und dass man quasi so die Möglichkeit hat, ins Gespräch einzusteigen und auch da wieder zu gucken, wo sind meine eigenen Grenzen, wie kann ich gut unterstützen. Ich muss nicht alles können, ich habe da vielleicht auch gar nicht die Kompetenzen, da so weit zu unterstützen. Aber ich denke, alleine das Angebot zu machen und zu sagen, ich habe das gesehen, ich habe das beobachtet, wie kann ich dich unterstützen, ist da auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Strategie.
Okay. Psychische Erkrankungen werden ja oft auch nicht so wirklich als Krankheit angesehen. Gibt es aber tatsächlich Parallelen zu physischen Erkrankungen? Wie unterscheiden sich vielleicht auch so ein bisschen physische und psychische Erkrankungen? Und würden Sie tatsächlich sagen, dass der Krankheitsbegriff richtig ist? Und ab wann spricht man quasi von einer psychischen Krankheit?
Mhm. Tatsächlich unterscheiden wir das so ein bisschen. Also wir reden von körperlichen Erkrankungen und von psychischen Störungen. Das heißt, das ist so eine andere Herangehensweise, weil wir eben nicht davon ausgehen, dass es eine primär körperliche Ursache ist bei psychischen Störungen, sondern dass es da eher darum geht, dass es eben eine Veränderung im Erleben und Verhalten gibt. Also zum Beispiel, dass die Wahrnehmung sich verändert, dass das Denken und das Fühlen sich verändert oder auch das eigene Selbstbild sich verändert. Und psychische Störungen sind immer auch mit einem Leidensdruck verbunden. Das heißt, es kann eben sein, dass man sagt, ne, ich merke, es gibt so eine bestimmte Abweichung oder eine Veränderung in meinem Erleben und Verhalten. Aber wenn ich darunter nicht leide, wenn mich das nicht beeinträchtigt, dann wäre es wieder in dem Moment nicht krankheitswertig. Das heißt, das ist so ein bisschen der Unterschied. Und da zeigt sich dann häufig, dass das auf verschiedenen Bereichen einfach stattfindet. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Unterscheidung zu körperlichen Erkrankungen, wo man eben auch mit so klassischen ärztlichen Untersuchungssachen feststellen kann, okay, zum Beispiel beim Röntgen, da gibt es einen Bruch, den man erkennen kann, dass das eben auch der Unterschied ist, dass man das quasi mit diesen Methoden bei psychischen Störungen nicht erkennen kann, sondern hier gehen wir ganz klar diagnostisch vor. Das heißt, es gibt für verschiedene Bereiche, für verschiedene Bilder, gibt es Klassifikationskriterien. Und die gehen wir quasi durch in einem Interview und gucken dann, welches Kriterium ist erfüllt, welches nicht, über welchen Zeitraum und je nachdem, welches Störungsbild es auch ist, kann man dann sagen, okay, das liegt vor oder das liegt nicht vor.
Und wie kann dann quasi auch so eine psychische Beratungsstelle oder generell auch eine Psychotherapie helfen dabei? Also kann man das dann komplett loswerden oder lernt man dann damit umzugehen? Ich weiß, da gibt es ja irgendwie auch verschiedene Methoden. Es gibt ja Verhaltenstherapie, dann gibt es, also man hat dann ja auch immer so ein bisschen im Kopf sowas in Richtung Sigmund Freud, Psychoanalyse. Können Sie da vielleicht ein bisschen was zu erklären?
Genau. Also wir würden zum Beispiel in der Beratungsstelle die Unterscheidung machen, wie ausgeprägt ist die Problematik, um dann einschätzen zu können, reicht quasi eine klassische Beratung aus, also bis zu 10 Sitzungen bei uns, oder ist es doch auch so umfassend, dass wir sagen, da ist eine Diagnose schon erfüllt über diese Diagnosekriterien und da wäre eine Psychotherapie dann angebracht. Bei der Psychotherapie ist es so, dass es da verschiedene Formen gibt, die die Krankenkasse bezahlt. Das heißt, die übernimmt dann auch die Kosten. Und aktuell sind zugelassen die Verhaltenstherapie, die du auch schon genannt hast, und dann die psychodynamischen Verfahren, also die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Psychoanalyse. Das ist so ein bisschen das, was man so klassisch nach Freud kennt. Und die haben ganz verschiedene Herangehensweisen. Genau, wir arbeiten zum Beispiel mehr oder vor allem verhaltenstherapeutisch in der Beratungsstelle. Da geht es darum, dass man sagt, man guckt aktuell, was könnte man zum Beispiel am Verhalten verändern, dass die Problematik sich verändert oder wie könnte man die Bewertung von bestimmten Situationen verändern, dass es einem besser geht. Das heißt, wir sind eher so ein bisschen im Hier und Jetzt von dem Problemfeld angesiedelt. Wir gucken eher so ein bisschen, was sind so einzelne Strategien, die umgesetzt werden können. Und bei dem psychodynamischen Verfahren ist es so, dass die vom Schwerpunkt her eher so ein bisschen in der Vergangenheit sind. Das heißt, die gucken sich da an und gehen davon aus, dass es in der Entwicklungsgeschichte, in der Kindheit und Jugend Konflikte gab, die nicht überwunden werden konnten und die quasi im Hier und Jetzt dann auch noch zum Tragen kommen. Und die fokussieren sich dann ein bisschen mehr auf die Vergangenheit. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Verhaltenstherapie und aber auch die psychodynamischen Verfahren quasi auch auf die Vergangenheit beziehungsweise auf die Gegenwart gucken.
Was genau ist jetzt, würden Sie sagen, der Hauptunterschied zwischen der Beratung bei Ihnen und dann quasi einer, in Anführungszeichen, richtigen Psychotherapie?
Manchmal sind die Strategien sogar auch recht ähnlich, die wir anbieten. Es kommt aber so ein bisschen drauf an, tatsächlich da die Unterscheidung der Tragweite der Problematik. Ne? Also liegt eine Diagnose vor, liegt keine Diagnose vor? Und wenn wir dann sagen, es liegt eine Diagnose vor und es ist eine deutliche Belastung da, dann braucht man ja auch über die Psychotherapie auch wesentlich mehr Zeit, um auch an dieser Thematik zu arbeiten, das zu verändern. Und da wir in der Beratungsstelle nur bis zu 10 Sitzungen anbieten können, ist das eben nochmal ein ganz anderer Arbeitsumfang, als wenn man sagt, die Problematik ist deutlich größer, man muss da viel tiefer ansetzen, es gibt viel mehr Problembereiche, dass man einfach auch länger dafür braucht und dann mit einer Psychotherapie einsetzt. Im Endeffekt ist es aber auch so ein bisschen so, du hattest ja auch eben gefragt, wie würde man da vorgehen? Eine Psychotherapie ist auch so, man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit Zahnhygiene. Das heißt, da würde man ja auch nicht davon ausgehen, dass es reicht, wenn man zweimal im Jahr zum Zahnarzt geht, sondern dass man jeden Tag Zähne putzen muss. Und zumindest bei der Verhaltenstherapie ist es auch so. Das heißt, es reicht dann nicht nur einmal die Woche in die Beratungsstelle zu gehen oder zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin zu gehen, sondern es geht schon auch darum, dass man gezielt zwischenzeitlich Dinge verändert und anpasst und ausprobiert und zum Beispiel auch seine Erwartungen, die man hat, hinterfragt und dann mit den Inhalten weiterarbeitet. Das heißt, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, auf den einzelnen Problembereich, auf die Behandlungsform, wie dann genau damit umgegangen wird.
Ja, so viel dann erstmal zur Psychotherapie und dem ganzen Themenkomplex. Um jetzt abschließend noch so ein bisschen mehr das Politische mit reinzuholen, auch wenn das jetzt nicht Ihr Fachgebiet ist, wollen wir noch eine kurze Anregung geben an unsere ZuhörerInnen. Und zwar, wie schon erwähnt, wird ja das Thema psychische Erkrankung meistens eher so als was Individuelles, Privates behandelt. Aber letztlich ist es doch so, dass wir in dem kapitalistischen Wirtschaftssystem, in dem wir leben, Menschen dazu zwingen, beziehungsweise Menschen dazu gezwungen werden, einen Großteil ihres Lebens auf Arbeit zu verwenden. Was dann halt einen sehr großen Druck aufbaut. Und wie man meinen könnte, eine unausgeglichene Lebensgestaltung zur Folge hat. Und auch Studierende betrifft es ja letztlich, weil sie in vielen Studiengängen quasi zu Waren für den Arbeitsmarkt gemacht werden und sehr unter Druck gesetzt werden. Genau, zeigt sich also an Konkurrenz- und Leistungsdruck, an Stress, den viele haben. Ich habe die Zahlen vorhin genannt. Oder man hört es auch einfach in persönlichen Gesprächen, Leute machen sich Sorgen um ihre Zukunftsaussichten oder müssen aufgrund von finanziellem Druck schnell mit dem Studium fertig werden. Darum meine Frage bzw. Vermutung, müsste man psychische Gesundheit nicht viel stärker als politische Thematik betrachten?
Genau, tatsächlich ist das ein großes Thema, weil so ist, dass wirklich ein Drittel aller Menschen innerhalb von einem Jahr an einer psychischen Störung erkranken. Das heißt, es ist schon eine relativ große Zahl. Das heißt, es hat auch einen großen Einfluss, denke ich, auf unsere Gesellschaft auch. Und das ist ein bisschen die Frage, wie gehen wir damit um, wo kommt das her, was kann man damit machen? Und da ist es, glaube ich, zum einen wichtig zu gucken, wie kann man vielleicht auch dann präventiv gut ansetzen, dass es gar nicht dazu kommt, dass man vielleicht das Gefühl hat, man ist wie in dieser Mühle gefangen, man muss da leistungsfähig sein. Und tatsächlich auch, je früher man da ansetzt, hat man ja auch die Möglichkeit, dann so eine gewisse Chronifizierung der auch entgegenzuwirken. Und das ist auch so ein bisschen so ein Thema, was bei mir in der Beratung immer mal wieder aufkommt. Ich habe mal so ein paar Punkte gesammelt, die Klienten und Klientinnen bei mir berichten, was die zum Beispiel für Sorgen auch berichten. Und ich glaube, es geht so ein bisschen in den Bereich. Ne? Also die sagen schon, wir verspüren Druck, auch schnell fertig zu werden. Wir sind auf das BAföG-Amt angewiesen. Das heißt, wir haben da auch den Anspruch an uns, schnell fertig zu werden. Dass häufig die Sorge auch geäußert wird, dass die Studiendauer ja auch im Lebenslauf auftaucht, dass das eine negative Auswirkung haben könnte. Wir haben Lehrämtler, die bei uns sind, die sagen, ich habe total Sorge, auch nicht verbeamtet zu werden, wenn ich mich jetzt in eine Behandlung begebe. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Weil spätestens, wenn die bei uns in der Beratungsstelle, wie gesagt, wir geben keine Informationen weiter, aber sobald dieser Kontakt auch hergestellt ist, wenn die sagen, ich brauche eigentlich eine Psychotherapie und beim ersten Termin wird die Krankenkassenkarte eingelesen. Das heißt, ab da ist dieser Kontakt nachweisbar auch. Ne? Oder auch die, was auch mit Sorge geäußert wird, ist zum Beispiel diese Leistungsverdichtung durch das Bachelor-Master-System, dass man sagt, die Noten, die zählen auch sofort. Ne? Oder auch dann Sorge zu haben, keinen Masterplatz zu bekommen. So auch so Überforderung vielleicht zum Studienbeginn, wie gehe ich mit meinem Studium um, wie lerne ich da am besten, mit wem vergleiche ich mich, das ist auch so ein Punkt, der immer wieder auftaucht, gerade so am Anfang und dass es auch einige Studierende gibt, die auch wirklich sehr leistungsorientiert sind, die das sehr in den Fokus rücken, wobei man auch sagen muss, es gibt auch viele, die auch andere Werte sehr hochhalten, sowas wie Familie, Freunde. Und ich glaube, da ist so ein Punkt, ne, ich komme jetzt immer wieder so ein bisschen von diesem Gesamtgesellschaftlichen auf das Individuelle, aber auch da bei sich zu gucken, wie kann ich denn meinen eigenen Rahmen setzen. Ne? Wir haben eben ja in der Pause schon mal so ein bisschen drüber diskutiert, wie kann man auch gut sein Studium gestalten mit den Zeiten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man versucht, sich so ein bisschen unabhängig zu machen und zu sagen, das Studium, was ich habe, klar, es gibt irgendwie so eine Vorgabe, es gibt eine Regelstudienzeit. Das heißt aber nicht, dass das für jeden individuell passen muss, sondern ich glaube, da ist es wichtig, selber zu gucken, wie sieht denn mein Studienverlaufsplan für mich persönlich aus? Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich, was wir für soziale Bedingungen mitgegeben bekommen haben. Ne? Das heißt, jemand, der vielleicht von seinen Eltern finanziert wird, hat ja eine ganz andere Möglichkeit, schneller fertig zu werden, als eine Studierende, die zum Beispiel arbeiten gehen muss nebenbei und viele Stunden arbeiten geben muss. Das heißt, das ist ja nochmal ein Unterschied. Und da sich ein bisschen frei zu machen, tatsächlich glaube ich häufig, dass so diese Sorge auch bezüglich des Lebenslaufes mit der Studiendauer, dass das zwar was sein könnte, was gefragt wird, aber wo es auch so ein bisschen auf das eigene Standing dann drauf ankommt, wie verkaufe ich das denn im Bewerbungsgespräch? Ne? Also warum ist mir das denn wichtig? Warum hat es denn länger gedauert? Und ich glaube, das kann man auch gut begründen. Gerade soziales Engagement ist ja auch ein ganz großer Faktor, der vielleicht auch dazu führt, dass man das Studium verlängert, aber was ja nicht unbedingt ein Minus auf dem Arbeitsmarkt sein muss, sondern eher auch was ist, was sehr gefragt ist. Und ich glaube, es ist wichtig, auch immer wieder so einen Ausgleich zu finden. Ich glaube, es ist wichtig, da sich seine eigenen Ziele vor Augen zu halten, seine eigenen Werte auch so ein bisschen sich vor Augen zu halten, Ausgleich zum Studium zu haben und sich auch immer wieder vor Augen zu führen. Sagt meine Chefin auch immer ganz gerne, das ist ein Marathon und kein Sprint. Also das ganze Studium, es geht nicht darum, das möglichst schnell durchzurennen, weil dann kann es auch einfach sein, wir sind irgendwann total schnell ausgebrannt und platt und kaputt, sondern wirklich zu sagen, okay, es sind mehrere Etappen, jetzt kommt die eine Prüfungsetappe, dann mache ich nochmal eine Pause. Also da wirklich auch für sich langfristig drauf zu achten, habe ich genug Ausgleich, was macht mir Freude im Leben? Und vielleicht auch so ein bisschen weg von diesem Blick von, ich muss jetzt das Studium machen zu, naja, ich habe mir das ja auch irgendwie ausgesucht, das sollte ja eigentlich auch Spaß machen. Und nochmal so drauf zu gucken, es ist ja vielleicht auch cool, dass ich das machen kann, dass ich mich damit was beschäftige, was mir total viel Spaß macht. Das heißt, ne, ich habe es jetzt so ein bisschen wieder umgedreht von dem Gesellschaftlichen auf das Individuelle, aber ich glaube, das ist ja schon auch was, wenn jeder da so ein bisschen auch quasi auch für sich nochmal überlegt, ne, okay, das ist vielleicht so die Erwartung, wo ich das Gefühl habe, die kommen von außen, die für sich nochmal hinterfragt und überlegt, was würde das denn bedeuten, wenn ich das jetzt für mich verändere und anpasse, dann glaube ich, dass da auch auf der individuellen Ebene auch schon viel möglich ist. Natürlich wäre es schön, wenn das von außen noch mehr auch unterstützt werden würde. Ne? Und da sind wir vielleicht auch wieder bei sowas wie Präventionsprojekte, dass man vielleicht Leuten auch frühzeitig am Studium schon mitgibt. Das finde ich auch mal ganz spannend, so diese Einstellung. Viele sagen im ersten Semester, und dann war ich völlig überfordert mit der Prüfung, wo ich so, ja, es ist halt auch nicht mehr wie in der Schule. Ne? Jetzt im Studium ist jede einzelne Prüfung viel, viel mehr als eine Abi-Klausur, wo man einfach so sagt im Nachhinein, das war irgendwie so ein bisschen, fast schon ein bisschen lächerlich vom Stoff her. Dass es aber auch darum geht, sich an diese neuen Strukturen einfach anzupassen und da vielleicht auch nochmal zu überlegen, wie kann man gut lernen, die alten Strategien, die man vielleicht hatte, die funktionieren vielleicht jetzt gar nicht mehr gut. Das heißt, die muss man vielleicht anpassen. Und auch nochmal so zu gucken, wie vergleiche ich mich eigentlich im Studium, weil ich auch häufig erlebe, dass es sehr leistungsstarke Studierende gibt, also die in der Schulzeit schon immer sehr leistungsstark waren, damit zu den Besten gehörten und jetzt an die Uni kommen und dann merken, aber in dem Fach, wo ich bin, da sind ja irgendwie nur die Besten, weil natürlich alle, die sich dafür interessieren, die kommen da zusammen. Das heißt, auch der Bewertungsmaßstab für die eigene Leistung, der verändert sich nochmal. Und ich glaube, da geht es auch immer darum, da nicht zu streng mit sich selber zu sein, sondern flexibel da auch so ein bisschen mitzugehen und zu gucken, okay, was verändert das, was verändert sich jetzt gerade, was bedeutet das für mich auch in dem Moment?
Ja, also wir haben einige Tipps gehört und viel gelernt über psychische Störungen und quasi so über den individuellen Bereich, was Menschen tun können, die psychische Probleme haben oder auch nahestehende Personen. Was das Politische betrifft, einerseits die politischen Voraussetzungen für mehr psychisches Wohlbefinden, andererseits den politischen Kampf für weniger Diskriminierung und Stigmatisierung. Da ist natürlich noch ein Weg zu gehen. Wir werden demnächst auch noch ein Bildungsangebot für euch schaffen zum Thema Neoliberalisierung quasi der Universität, wo wir dann ein bisschen mehr über die politische Seite reden, die dann auch zu vielen psychischen Problemen führt. Und jetzt bedanken wir uns fürs Erste hier bei Anna Janssen, dass sie bei uns war, sich die Zeit genommen hat und uns so viel aufgeklärt und informiert hat.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön bei euch.